Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Es ist Samstag. Das heißt Intern Moin Zeit. Micha und ich sitzen gemütlich beim Frühstück und fassen für euch nochmal in unserer freien Folge die Ereignisse der Woche zusammen. Welche Themen wurden diese Woche bei Insert Moin besprochen? Was steht an für die nächsten Wochen und was passiert sonst so bei uns? Wunderschönen guten Morgen, Micha.
Wunderschönen guten Morgen. Ich scrolle gerade durch unseren Discord. Und da geht's um Tokyo Hotel. ich meine ja nur. Also, am Zahn der
Zeit. Du sollst Werbung für unseren Discord machen, nicht ab.
Ja, ich scrolle gerade so durch. Interessant, was die Leute so morgens reden. Tokyo Hotel. Toll.
Ja. Liebe Grüße an den Discord hier aus dem Podcast. Wir wollen ein bisschen reden darüber, was haben wir diese Woche gespielt und was haben wir besprochen. Und vielleicht können wir auch schon sagen, was ist denn unsere Folge der Woche eigentlich? Haben wir noch gar nicht besprochen. Können wir direkt live hier entscheiden.
Ja, was ist denn? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, du erwischst mich da jetzt gerade kalt. Ich guck mal, wir haben, also Outer Wilds ist ein ziemlich gutes Thema.
Da war aber leider mein Mikro falsch eingestellt, deswegen würde ich das ungern als Folge der Woche machen.
Wie ist das denn jetzt passiert, dass das Kabel jetzt nicht so gut?
Nein, diesmal war es tatsächlich eingesteckt, aber wenn man Zencaster, also unser Aufnahmetool, aufmacht, bevor das Mikro eingesteckt ist, dann ist es auch manchmal nicht
ausgewählt.
Wir entscheiden
die Folge der Woche, nachdem wir das jetzt besprochen haben, glaube ich, was für Folgen wir hatten, weil dann werden wir gleichzeitig die Qualität auswerten. Ich sag mal, sollen wir mit dem Flop anfangen dieser Woche? Wir werfen jetzt alles durch. Mhm. Was nicht so gut war diese Woche, war dein Besuch bei Nintendo. Das werden wir nicht nehmen.
Genau, das werden wir
nicht nehmen. Das war am Donnerstag.
Am Donnerstag, genau, dann machen wir es mal so. Am Donnerstag war ich bei Nintendo. Das war jetzt auch nicht wirklich als Flop zu bezeichnen, denn ich konnte Luigi's Mansion 3 spielen. Und das war tatsächlich auch die Reise wert. Ich freue mich sehr auf Luigi's Mansion 3. Das neue Zelda habe ich gesehen. Und einige andere Titel, also es war schon in Ordnung, aber es war insgesamt dann doch etwas enttäuschend, der Tag. Das war der Post-E3-Event von Nintendo. Nintendo macht das immer einmal im Jahr. Nach der E3 laden sie die Presse, Journalisten, Blogger, YouTuber und alle ein, machen 2 Tage lang bei sich im Headquarter in Frankfurt. Und Frankfurt ist nicht allzu weit weg hier von Freiburg, deswegen nehme ich die kurze Fahrzeit dann immer gerne in Kauf, um die Sachen anzuspielen, die auf der E3 vorgestellt wurden. Es ist halt immer noch mal ein bisschen was anderes, wenn man die Sachen dann auch selber anspielen kann. Und die Nintendo Direct auf der E3, die war ja prall gefüllt mit wirklich interessanten Spielen. Wir haben ein neues Fire Emblem gesehen. Es gab dann Neues von Platinum Games zu sehen mit, wie heißt das tolle Ding?
Astral Alpha. Chain.
Oh. Als Astral Chain, genau. Und dann hatte ich mich schon drauf gefreut, geil, Luigi's Mansion, Astral Chain und so weiter. Und dann war es aber halt relativ wenig, was man wirklich selber anspielen konnte. Astral Chain zum Beispiel kommt jetzt auch schon bald raus, habe ich halt gedacht, ich kann auch noch mal ein bisschen vielleicht selber spielen. Und ich wollte halt wissen, wie sich das anfühlt, wenn man diese 2 Charaktere unabhängig voneinander steuert und so weiter. Und das wurde uns nur vorgeführt. Also es war dann eben wie man es auf der Gamescom auch kennt, jemand, der das vorgespielt hat, eine Live-Demo, aber wenn man die E3 verfolgt hat, dann war das halt genau die gleiche Szene, genau die gleichen Situationen, deswegen war das so ein bisschen gedoppelt und selber spielen konnten wir nicht, genauso wenig.
Weil angenommen wird, dass Leute, die extra nach Frankfurt fahren, um sich Nintendo-Spiele anzugucken, jetzt im Blödsinn im Astral Chain.
Ja, das haben sie dann sogar gesagt. Sie haben gesagt, das Spiel ist zu komplex, um es selber anzuspielen. Aber das ist doch, wir sind doch, also ich meine, es war ja ein Fachtag, weißt du? Also
ja,
eben. Wir hatten wirklich sehr viel Zeit. Der Event ging von morgens 10 bis abends um 5 hatte man Zeit, diese Spiele zu spielen. Also sehr viel mehr als auf einer Gamescom zum Beispiel, wo man halt von Stand zu Stand hetzt, konnten wir uns hier den ganzen Tag Zeit nehmen und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Uns das nicht zuzutrauen, uns da selber ein eigenes Bild zu machen, das war halt einfach so ein bisschen enttäuschend.
Hast du denn Ex Machina gesehen?
Auch nicht. Also die ganzen interessanten Sachen, die in der Nintendo Direct zu sehen waren, waren tatsächlich nicht da. Es war relativ wenig. Ich habe noch das neue Marvel-Spiel angespielt, also nicht Avengers, es kommt ja nicht für die Switch, sondern das Ultimate Alliance. Wird halt so ein lustiger Brawler, Koop-Brawler. Da hatte man aber nach 10 Minuten Ausgefühl, alles klar, ich habe verstanden, es wird ein Brawler, 4 Leute auf dem Sofa und ab geht die Luzi. Ja, und es ist halt irgendwie lustig, die Charaktere freizuschalten. Dafür musste ich jetzt aber auch nicht nach Frankfurt fahren.
Moment, ist das so ein Marvel-Lizenzspiel?
Mhm. Kennst du dort? Also die Ultimate Alliance.
Gibt's da Ant-Man?
Ant-Man gab's leider nicht. Also vielleicht ist er im Spiel drin, aber...
Ja, aber den würde man dann doch eh nicht sehen, wenn das ein Brawler aus der Vogelperspektive ist.
Eben. Aber dafür haben sie sehr viele andere coole Charaktere dabei.
Deswegen frage ich ja, weil es wäre bestimmt portabel sehr lustig, dann Ant-Man zu spielen.
Es war sowieso schon sehr chaotisch. Man hat die Charaktere fast gar nicht mehr wahrgenommen in diesem Strudel aus Effekten und Grafik-Splash auf dem Bildschirm. Naja, und Pokémon interessiert mich halt nicht, aber die Pokémon-Fans, die da waren, die waren auch enttäuscht, weil es halt nur eine Wasserarena war. Man konnte nicht die Oberwelt besuchen, also auch die waren nicht ganz glücklich mit dem, was gezeigt wurde. Und das neue Zelda ist ja kein neues Zelda, sondern eben Link's Awakening in einem neuen Grafikstil. Und da konnte man 15 Minuten spielen. Und das waren halt die 15 Minuten vom Anfang. Der Konrad, mit dem ich unterwegs war, der hat es dann dreimal gemacht, weil er gesagt hat, ich schaffe das in 15 Minuten, den ersten Dungeon zu schaffen. Und das hat er dann auch tatsächlich geschafft. Und das war so die einzige Motivation an dem Tag. Wer schafft den Dungeon bei Link's Awakening?
Ja, aber das neue Nintendo-Horrorspiel hast du doch gesehen, ne? Also Samus, Metroid Prime 4. Mhm,
was hinter verschlossenen Horror-Titel, Türen, ja, genau.
Ja, wo Samus Aran so Aliens mit dem Messer aufschlägt.
Ja, und in VR mit echten Schauspielern, genau.
Ja, Sister. Ja, ihr habt es zuerst bei Insight Mind gehört.
Genau.
Schade.
Ja, sehr schade. Aber
ist echt schade. Vor allen Dingen, Astral Chain kommt doch wirklich im Ende August, kommt das doch. Das kommt doch direkt nach der Gamescom,
glaube ich. Ja, eben. Die haben da bestimmt auch schon die fast finale Version, hätten sie bestimmt auch schon da gehabt.
Und also bei Ex Machina verstehe ich, dass da sollte ja noch Feedback eingearbeitet werden. Ja. Also da haben die Entwickler gesagt, okay, cool, danke, dass ihr diese Prototyp-Demo gespielt habt und jetzt wollen wir versuchen, dann noch an Steuerung und solchen Sachen was zu machen. Und weiter optimieren, dass sie da jetzt vielleicht nicht sofort eine Demo haben, verstehe ich. Aber Astroid Chain ist doch quasi fertig. Also das, was da jetzt kommt, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist zwei Wochen vorher, also zwei Monate vorher irgendwie nichts Zeigbares da hat. Also das ist wirklich extrem merkwürdig. Vor allen Dingen, weil die Leute sind noch mega hyped auf das Game. Also es sieht ja auch mega geil aus. Ich verstehe nicht, warum man das nicht nutzt. Und
ja, es gab so viele andere Sachen. Also wenn ich noch mal meine Liste, ich habe die dann im Zug noch mal angeguckt, was wurde denn auf der E3 alles gezeigt? Also das Dark Crystal-Spiel zur Netflix-Serie, was so wie Final Fantasy Tactics daherkommt, war auch nicht dabei. Das ist vielleicht noch zu weit weg. Natürlich No More Heroes 3, klar, das war auch klar, dass da noch nichts zu sehen sein wird. Das kommt ja erst 2020. Aber auch, dann hatten sie doch dieses komische Contra Rogue Core. Das hätte ich zumindest gerne vielleicht mal angespielt. Demon Ex Machina, das, was du gerade meintest, war auch nicht da. Und Panzer Dragoon. Das war ja so, dass am Ende die Überraschung, dass Panzer Dragoon nochmal neu aufgelegt wird, war auch nicht da. Wie gesagt, Astral Chain, Empire of Sin, dann Olympia konnten wir spielen. Toll. Das Olympia Tokyo Sonic gegen Mario. Aber auch Animal Crossing war nichts zu sehen. Das wurde ja nochmal verschoben. Und ja, insgesamt natürlich, keiner hat damit gerechnet, dass wir jetzt Breath of the Wild 2 irgendwas zu sehen bekommen, aber hätten sie vielleicht auch nochmal ein paar Infos oder so reinstreuen können. Also insgesamt ein bisschen wenig, aber zumindest habe ich Luigi's Mansion 3 gespielt, wie gesagt, dafür hat sich's gelohnt. Hört ihr mehr noch dann in der Folge vom Donnerstag? Dann am Mittwoch gab's Le Buffet. Das werden wir jetzt auch nicht als Folge der Woche machen. Da gibt's eben Neuigkeiten zu den Spielen aus dem Juni. Der Attila und ich treffen uns einmal im Monat und besprechen alle Spiele, die bei Xbox Games with Gold, bei PlayStation Plus und Twitch und Co. zur Verfügung gestellt werden, wenn man dort die Abos hat. Und jetzt neu haben wir dann den Vorschlag auch aus der Community aufgenommen, die Game Pass Spiele zu besprechen, beziehungsweise zumindest mal anzusprechen. Es sind viel zu viele, die da in dem Game Pass dazukommen. Aber wir haben gemerkt, okay, der Game Pass hat echt einige interessante Sachen. Das heißt, wir werden das jetzt auf jeden Fall in das Format Le Buffet integrieren, um dort auch ein bisschen einen Überblick zu geben, was Neues im Game Pass dazugekommen ist. Die ganz, ganz neuen Sachen, die werden ja sowieso auch in unseren aktuellen regulären Folgen besprochen. Aber hin und wieder kommen ja dann auch mal vielleicht ein paar Klassiker dazu, wie gerade aktuell da auch passiert ist während der E3. Und die werden dann auch in dem Format zumindest kurz angesprochen.
Mhm. Eine Folge, die ich gut fand, natürlich fand ich die gut, weil ich die gemacht habe, nein, aber die wahrscheinlich zu spoilerig ist, um sie als Folge der Woche zu nehmen, ist die vom Montag, und zwar haben wir einen Nachschlag zu A Plague Tale gemacht, zusammen mit der guten Marty und mit dem guten Benny, und die war voll guter Laune, obwohl dieses Spiel sehr depressiv ist, also wir haben für 1,5 Stunden über dieses Spiel geredet und da sehr ausführlich einige Szenen uns nochmal genauer angeguckt, nochmal Revue passieren lassen, was uns an diesem Spiel so bewegt hat und so weiter. Und das war, A Plague hat mich persönlich total emotional ergriffen, deswegen wollte ich unbedingt einen Nachschlag dazu machen. Und ja, das ist quasi die Folge am Montag. Also das würde ich wirklich nur empfehlen für Leute, die das Spiel auch schon durchgespielt haben, weil wir da wirklich auch über das Ende reden und dann auch komplett auflösen und sehr viele Überraschungen natürlich auch vorwegnehmen. Und es wäre schade, wenn man dieses Spiel sich auf diese Art und Weise dann wirklich spoilert, weil es wirklich gut ist. Aber ja, das haben wir am Montag gemacht. Also Nachschlagformat lassen wir ja manchmal ab und zu ein bisschen schleifen, aber da war jetzt Plague Tale war einfach ein super guter Kandidat für so etwas.
Hat sich absolut angeboten und war auch eine schöne Folge. Ich finde die Chemie zwischen euch drei echt gut. Ihr habt ja auch schon quasi das nächste Spiel ins Auge gefasst. Ihr habt festgestellt, dass ihr alle drei einen sehr ähnlichen Spielegeschmack habt.
Ja.
Und das hat man da auch gemerkt, dass ihr euch gut versteht. Ihr habt euch fast ein bisschen zu gut verstanden. Jetzt mal so ein bisschen Manöverkritik. Wenn der Micha sagt, so, kommen wir zum Ende vom Podcast, dann kann es auch noch mal eine halbe Stunde dauern. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich so, ah, okay, jetzt haben sie alles gesagt. Jetzt sagt Micha, leitet die Verabschiedung ein. Und dann fangt ihr an, noch über Kostüme im Internet zu recherchieren und fangt fast noch mal Themen an und macht nochmal Collectors-Editionen zum Thema. Also man hatte dann so ein bisschen das Gefühl, man sitzt mit euch am gemütlich bei einem Bierchen zusammen. Das war sehr gesellig am Ende noch, um es mal so zu formulieren.
Ja, aber das ist bei mir und Benny eskalieren die Caste eh immer so ein bisschen. Aber wenn Martin dann noch mit dabei ist, dann schweifen wir halt komplett ab. Aber das ist ja auch irgendwie ganz schön. Ja. Also wir sind auf einige sehr interessante Themen gekommen. Ja, wir sind wirklich vom Geschmack sehr ähnlich. Deswegen, wir haben am Ende des Casts dann halt ein anderes Horrorspiel rausgesucht. Also was viele Leute nicht auf dem Schirm haben, das vielleicht mal hier an der Stelle gesagt, Plague Tale ist tatsächlich ein Horrorspiel. Habe ich auch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wenn man spielt, wird das dann immer klarer. Und das hat uns deshalb wahrscheinlich auch so gut gefallen. Und wir haben dann am Ende, dann hatten uns schon auf das nächste Horror-Game, nee, auf die nächsten zwei Horror-Games schon geeinigt. Da wird einiges auf euch zukommen.
Ich hatte auch mit Marti dann nochmal besprochen, dass man überlegen könnte, sie ist ja Twitcherin und ich hatte ihr dann eben auch nochmal den Link geschickt. Also das heißt, sie hat jetzt in ihrer Community eben auch die Plague Tale-Folge ist, im Endeffekt ist sie schon frei hörbar. Ich habe ihr den Link freigegeben auf der Steady-Plattform. Also wenn ihr da mal rein hören wollt, ohne dass wir es mitkriegen, auf Steady ist die Folge gerade sogar verfügbar für Martis Community. Liebe Grüße an der Stelle. Und wir haben überlegt, ich habe das mit der Anne neulich auch gemacht während der E3, dass wir bei dem nächsten Podcast mit Marti das bei ihr im Kanal quasi live streamen können, wenn sich das anbietet. Weil sie kann ja dann quasi die Audiospur bei sich in den Twitch-Kanal reinfügen und dann hat ihre Community quasi auch gleich was davon. Man kann dann quasi beim Podcast zuschauen, sage ich jetzt mal so. Das hat bei Anne auch ganz gut funktioniert und dann hatte man danach eben auch die Möglichkeit, noch auf den Chat zu reagieren. Also das könnten wir vielleicht mal ausprobieren beim nächsten Cast mit Marti. Hätte ich zumindest Lust dazu,
auch Bock drauf hast. Klingt nach einer guten Idee auf jeden Fall, ja.
Gut. Ja, dann kommt unsere Folge der Woche wohl automatisch. Ach nee, Outer Wilds hatten
also
wir noch.
Zwei Outer haben wir noch. Wir grenzen es ein.
Genau. Wir grenzen es ein. Outer Wilds wird auch nicht Folge der Woche, obwohl es vom Thema her wirklich auch ein Spiel des Monats wäre, glaube ich, für mich. Ich habe mich ein bisschen schwerer getan, als ich wollte. Ich will Outer Wilds eigentlich viel mehr lieben, aber so sehr lieben wie Alex, mein Gast von Eurogamer in der Folge, konnte ich es dann doch nicht, weil es halt einfach sehr zeitaufwendig auch ist. Ein Open-World-Spiel mit einem Mikrokosmos, würde ich jetzt mal so nennen. Also ein kleines Universum, eine kleine Sonnengalaxie, in der man mit einem Holzraumschiff umherfliegt. Man kann überall hin, aber diese Planeten, die sind so klein wie bei Mario Galaxy oder bei der kleine Prinz. Mhm. Ja, also du stehst auf diesem Planeten und bist fast so groß wie der Planet gefühlt und siehst quasi schon so die Krümmung des Planeten. Und jeder dieser Planeten, das sind glaube ich 6, 7 Planeten, die um so eine Sonne kreisen und die folgen alle bestimmten physikalischen Gesetzen. Also um mal zum Beispiel was zu sagen, ein Planet heißt der Zwillings-Sanduhrplanet oder irgendwie sowas. Das sind zwei Planeten, wo ein Wirbelsturm Sand von dem einen Planeten auf den anderen rüberschmeißt. Und wenn du das genau beobachtest und die ganze Zeit auf diesem Planeten bist, dann siehst du eben, dass der eine Planet wie bei einer Sanduhr größer wird, weil eben Sand sich aufschüttet und der andere, da legen sich Dinge frei, um mal so ein bisschen Andeutung zu geben. Und das heißt, dieses Spiel spielt die ganze Zeit mit dir in diesem 22-Minuten-Time-Loop. Denn alle 22 Minuten in Echtzeit fliegt dir diese Sonne um die Ohren. Also die Sonne implodiert in diesem Sonnensystem und verwandelt sich in einen, wie heißt es, weißer Riese, also so eine Sonnenexplosion. Und dann ist dein Leben halt hinüber und das der ganzen gesamten
Meinst du eine Sonnen, Supernova?
Supernova, genau. Ja. Und dieses ganze Sonnensystem ist dann futsch. Und du bist der Erste, der diese Sprache einer alten einer alten Alienrasse gelernt hat und bist quasi als, Dolmetscher unterwegs, um auf diesem Sonnensystem in alten Ruinen herauszufinden, was denn da passiert ist damals, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und dein Ziel ist es, diesen Time Loop zu stoppen. Denn immer nach 22 Minuten, wenn die Sonne explodiert oder implodiert, wachst du wieder 22 Minuten vorher am Lagerfeuer auf und fliegst wieder auf deine erste Raummission. Und das ist so cool eingearbeitet in dieses Spiel, dass man immer eben diese kurzen Zeitintervalle hat, um dieses Rätsel zu lösen. Und man muss aber wahnsinnig viel lesen und herausfinden und tüfteln und knobeln, um der Sache auf den Grund zu kommen. Und wenn man ein bisschen was für so Abenteuerspiele übrig hat und gerne so hinter Geheimnisse kommen möchte, dann ist es, glaube ich, ein faszinierendes Spiel. Ich bin nicht so ganz richtig warm geworden, weil man da sehr in Stimmung sein muss. Wenn man abends ein bisschen was zum Entspannen spielen will oder eher so ein Spiel, was einen mehr an die Hand nimmt, dann ist Outer Wilds nicht ganz das richtige Spiel. Aber im Cast erklären wir euch, gerade durch Alex Schwärmereien, geben wir euch noch ein paar Beispiele, was so faszinierend
an Outer Wilds ist. Ja, das sieht nämlich sehr gut aus. Ich hatte dich auch schon im Auge, weil ich erinnere mich ein bisschen an No Man's Sky. So vom ersten Eindruck her. Und das, natürlich, dass die Planeten sind in No Man's Sky ungleich größer, aber
Ja, und vor allem ist es halt nicht zufallsgeneriert. Also hier hat alles, jeder Pixel hier in Outer Wilds hat seine Bedeutung, während bei No Man's Sky ist ja diese Erkundung eher darauf basiert, dass alles zufallsgeneriert
ist. Aber trotzdem, interessant. Ja.
Also aber da unterscheidet sich
interessant, dass es irgendwie so trotzdem diese Mystery-Stimmung irgendwie mitbringt, die man so beim ersten Mal von No Man's Sky auch irgendwie hat. Also No Man's Sky hat ja trotz des Zufallsgenerierten ja trotzdem irgendwie doch so ein paar Sachen, die fest sind, wie dieses Zentrum des Universums und bla. Und das ist, daran musste ich dann irgendwie denken. Das ist, also das gibt schon ein Geheimnis in diesem Universum, das du erforschen sollst sozusagen.
Also eins der ungewöhnlichsten und mutigsten Spiele dieses Jahr auf jeden Fall.
Cool,
Und wird, glaube ich, auch bei vielen Leuten in der Top-Liste am Ende des Jahres stehen, weil es halt was Neues macht, was Dinge ausprobiert, die so nie waren. Also der Alex hat so geschwärmt davon, weil er einfach gesagt hat, man rechnet einfach mit vielen Dingen nicht. Ja? Also Da passieren Dinge in diesem Spiel, in Videospielen, die du so in Videospielen halt einfach nicht erwartest, weil manche Dinge, die dann irgendwie storyrelevant sind oder Rätsel immer auch quasi so warten auf dich. Und hier wartet nichts auf dich. Wenn du nicht zum richtigen Moment an der richtigen Stelle bist in Outer Wilds, dann kannst du bestimmte Dinge halt auch nicht machen. Gerade an dem Beispiel mit dem Sandplaneten. Wenn du da nicht halt als erstes hinfliegst und gewisse Dinge machst, dann ist der halt irgendwie verschüttet mit Sand.
Ja.
Diese Stelle, wo du eigentlich hin musst. Genauso aber sind andere Sachen auf dem gegenüberliegenden Planeten halt erst frei, wenn du in Minute 20 hingehst oder so. Ich weiß es nicht genau. Also ich kann jetzt nichts spoilern, weil ich es auch noch nicht durchgespielt habe. Und ich weiß nicht, ob ich es auch schaffen werde. Also es ist schon sehr, sehr knifflig. Also bei uns im Discord gibt es einen Kanal namens Weltraumer, in Anlehnung an unseren Kollegen Daniel damals. An Daniel Raumer heißt der Sci-Fi-Kanal Weltraumer. Ja. Und dort tauschen sich die Leute auch fleißig aus, Don und Co. Und das ist schon richtig knifflig. Also ist kein leichtes Spiel. Muss man schon Zugang zu finden.
Aber klingt echt sehr verheißungsvoll.
Okay. Ja.
Aber gut, ist dir alles nicht gut genug. Das ist dir alles nicht gut genug. Ja? Du hast ja so hohe Ansprüche, dass es nur eine einzige Folge der Woche geben kann. Und weil du ein alter Zelda-Freak bist.
Ja.
Das ist so kalkulierbar. Also ich wusste schon, bevor wir dieses Gespräch anfangen, dass das Folge der Woche wird.
Ja, gut, ich gebe es zu. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda, der wahrscheinlich sperrigste Spielename des Jahres. Und ein faszinierendes Spiel, dass es dieses Spiel überhaupt gibt, denn es ist ein Remix. Also ich habe die Folge auch irgendwie Remix Culture in Games genannt, weil ich das so faszinierend finde, dass Nintendo sich jetzt langsam öffnet und ihre Marken an andere Studios rausgibt. Das hätte ich Nintendo nie zugetraut und ich würde mir wünschen, dass das eben auch andere Studios mal machen. Sie haben tatsächlich die Legend of Zelda Lizenz einem kleinen Indie-Studio gegeben, die 2015 Crypt of the Necrodancer gemacht haben. Ein Spiel, bei dem man einen Dungeon Crawler spielt, aber im Rhythmus, im Tanz, im Beat musst du dich bewegen, um Feinde bei jedem Tanzschritt zu töten. Und das vermischt sich jetzt mit The Legend of Zelda. Du spielst Link oder Zelda. Man kann Zelda als Hauptfigur spielen und tanzt durch Hyrule und musst vier magische Instrumente finden. Und das Spiel ist bis jetzt einer meiner Highlights dieses Jahr. Ich habe ein bisschen gebraucht, so die erste Stunde habe ich mich ein bisschen schwer getan, in diesen Flow, in diesen Beat reinzukommen. Aber allein die Musik von Danny Danny Borowski, oder wie heißt der? Der die Musik gemacht hat für Super Meat Boy und so.
Bananowski. Liegt mir auf der Zunge, aber die Musik ist auf jeden Fall
Danny,
ziemlich gut.
Ja, Danny B. Und der hat so eine charakteristische Art, diese Musik zu machen. Und er vermischt halt diese Art, wie er bei Necrodancer die Musik gemacht hat, mit den klassischen Zelda-Melodien. Und das ist so fantastisch. Also es ist auch wieder kein Spiel für alle, glaube ich, wenn man eben mit diesem Beat nicht klarkommt. Habe ich auch gemerkt, bei uns in der Community haben manche gesagt, ja, das fanden sie irgendwie stressig, da bei jedem einzelnen Schritt so nach vorne zu drücken. Da muss man schon reinkommen und muss auch schon Bock drauf haben. Aber wenn man sich auf dieses ungewöhnliche, auf diese ungewöhnliche Mechanik einlässt, dann wird es so zu einem Guss und man beschwingt, man kämpft sich da beschwingt durch die Dungeons. Ich fand es völlig faszinierend.
Du musst also sagen, das Crypt of the Necrodancer, also das Ursprung, auf dem das basiert, das ist von 2015, glaube ich, oder so, ne? Oder 16 sogar. Das ist ein etwas älteres Spiel, aber es ist kongenial. Also es gibt seitdem, ist auch nichts in dieser Form rausgekommen. Es ist man kann es gar nicht spielen, wenn man überhaupt keinen Taktgefühl hat. Das ist unmöglich. Also man kann, es ist unspielbar, wenn man kein Gefühl für Musik hat. Das ist so die Barriere dieses Spiels. Deswegen ist es, das ist der einzige Grund, weshalb man es vielleicht nicht spielen sollte. Das muss man vorher wissen. Wenn man bei Musikspielen generell völlig verkackt, dann ist dieses Spiel unspielbar. Grundsätzlich, weil allein die Fortbewegung.
Ja, aber da wollte ich sagen, Cadence of Hyrule ist da deutlich einfacher. Also Crypt of the Necrodancer ist wirklich eins der schwersten Roguelikes, die ich kenne.
Ja, wollte ich sagen.
Das hat Katharina, die jetzt neu hier zu Gast war von Computec, die arbeitet, hat bei der PC Games geschrieben und macht jetzt Endzone und Nintendo Podcast und so dort. Mhm. Die hat auch gesagt, sie hat danach Cadence of Hyrule, das spielt man relativ locker flockig durch, in 6-7 Stunden so, wenn man alles finden will. Es ist sehr zugänglich, sehr einfach und hat keine so bestrafenden Roguelike-Elemente. Du kannst zwar sterben, aber du verlierst relativ wenig, kannst auch direkt an der Stelle weitermachen und so weiter. Und dann hat sie gedacht, jetzt probiert sie nochmal Crypt of the Necrodancer und ist gnadenlos wieder gescheitert. Also es ist eine deutliche Stufe leichter und zugänglicher und es ist auch die absolut richtige Entscheidung. Es ist halt ein lineares Zelda-Spiel, auch trotzdem noch im eigentlichen Sinne. Du gehst durch 4 Dungeons, findest dort den jeweiligen Boss und bekämpfst dann nochmal im finalen Dungeon irgendwie den Obermotz. Und das ist deutlich einfacher und zugänglicher. Also sehr zu empfehlen, auch für Leute ohne Rhythmus.
Ah, das ist interessant. Kommt ja, weil das Crypt of the Necrodancer, das habe ich gespielt, ist wirklich sehr gut. Aber Alter, da muss man hoch, also hellwach sein. Weil das wirklich sehr, sehr schwierig ist. Also selbst im Shop was einkaufen ist schon, schon eine Challenge. Weil du davor stehst und du musst die ganze Zeit hin und her wippen und versuchst, diesen Gegenstand auszuwählen und dann gleichzeitig noch zu lesen, was die Preise sind. Es ist schon. Aber es ist geil. Also das ist wirklich ein sehr fordernes Spiel. Also kann ich sehr empfehlen, auch im Nachhinein. Also das Zelda-Ding habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber es klingt ja auch so ein bisschen nach Match Made in Heaven irgendwie. Ne? Also es ist
total.
Es ist so ein bisschen, ich warte ja eigentlich drauf, dass I Little Dew, kennst du das? Dass das vielleicht auch noch irgendwie einen offiziellen Sega-Spin bekommt, weil das ist ja quasi Zelda. Kennst du das?
Ja. Nee, kenne ich
da
nicht.
Es gibt ein paar Spiele, ein paar Indie-Games, die natürlich von Zelda inspiriert sind. I Little Dew ist, da ist Link tatsächlich ein Mädel und das ist eine Parodie auf Zelda. Und das ist ziemlich witzig. Cool. Und hat aber auch so ähnliche Puzzles. Also es funktioniert auch genauso wie die ganzen Zelda-Spiele, dass man da irgendwie Puzzles lösen muss und so, hat aber insgesamt so einen Comic-Stil. Vielleicht sollten wir echt mal so eine Folge über so Zelda-Likes machen, weißt du? Also so Spiele, die so ähnlich sind wie Zelda. Es gibt ja auch Oceanhorn zum Beispiel, kennst du das?
Ja, das hat der Daniel, glaube ich, damals besprochen, genau.
Ja, genau. Also es gibt ein paar, die so wirklich sehr, sehr stark, also gefährlich nah an diese Zelda-Form kommen, weil also so nah, dass man schon fast von einem Plagiat sprechen kann. Und da fallen auf jeden Fall ein paar rein. Aber das hier, das klingt echt super. Also das wird auf jeden Fall Folge der Woche. Das wird dann also nochmal im Detail. Genau.
Und das war die Entschädigung auch für Donnerstag. Es war ja jetzt nicht schlecht bei Nintendo, aber war so ein bisschen enttäuschend. Und dann hat mich eben der Cadence of Hyrule dann auch wieder sehr entschädigt dafür. Nintendo kann es einfach noch. Ein bisschen Feinschliff hätte ich mir noch gewünscht, aber das hört ihr dann in der Folge. Und übrigens, das heißt natürlich Cadence of Hyrule. Von der Aussprache her und ich sag die ganze Zeit Cadence of Hyrule und hat mich beim Schneiden selbst wahnsinnig gemacht. Also tut mir leid, da müsst ihr jetzt auch durch.
Die Dekadenz.
Die Dekadenz of Hyrule, genau.
Sehr gut.
Wunderbar.
Ja.
Gut, das war's mit der Woche bei Insert Moin. Und was steht denn gerade so an? Was spielen wir? Wir haben schon ein bisschen was aufgenommen und vorbereitet für nächste Woche. Du hast mit dem Benny, der war ja am Montag zu Gast und der wird nächsten Montag wieder zu Gast sein in Back to 1995 oder Back in 1995.
In Back in 1995.
War da Benny überhaupt schon geboren?
Gute Frage. Aber die, ich weiß es wirklich nicht. Und die, aber es ist natürlich wieder ein Horrorspiel. Und eins, natürlich, das, wie der Name vermuten lässt, so auf eine Retro-Schiene geht, also an Spiele aus dem Jahr 1995 erinnern soll. Ein Experiment, könnte man sagen. Und wie dieses Experiment ausgefallen ist, hört ihr dann am Montag.
Es scheint gerade irgendwie so eine Welle zu sein, gell? Horrorspiele, die auf alte Retro-Optik zurückgehen.
Ja, das ist durchaus auch ein Thema, das ich auch verfolge. Und es gibt ein anderes, das ist jetzt gerade ein Angebot auf Steam, das wollte ich mir mal die nächsten Tage reinziehen oder vielleicht, wenn es nicht mehr so ultra heiß ist und man vorm Rechner schwitzt, weil es das nur für Steam gibt, das heißt Lost in Vivo. Das wollte ich mir auch demnächst angucken. Das wurde mir oft empfohlen und das ist jetzt bei Steam im Angebot. Das ist auch so PlayStation 1-Stil, Horror, ein bisschen Silent Hill-mäßig. Und das ist gerade richtig im Kommen. Also es gibt viele, glaube ich, die das nicht so gut machen, aber es gibt einige, die einfach genau diesen Nerv treffen. Und das ist echt super interessant. Das Back to 1995, geht auch in diese Sparte. Und es gab für PlayStation 4 gab es auch eins, das so ein bisschen in diese Richtung irgendwie geht. Das habe ich aber auch noch nicht gespielt. Aber da gibt's auf jeden Fall jetzt ein paar, die versuchen, dieses Alter von früher so aufleben zu lassen. Was ja vielleicht auch so ein Hilferuf nach neuen guten Horrorspielen ist. Jetzt kommt da zum Glück Alien Isolation für die Switch. Das ist ja schon mal Hoffnungsschimmer, aber ich da ist es jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mau geworden. Also klar, Layers of Fear 2 kam raus, das habe ich noch nicht gespielt, aber da höre ich auch sehr gemischte Stimmen drüber. Und was jetzt so den großen Markt angeht, ist jetzt das größte eigentlich Sinking City. Und ansonsten passiert jetzt erstmal nichts, ne? Es ist nichts am Horizont. Also müssen wir wahrscheinlich auf das nächste Resident Evil oder so warten. Jetzt nach Resident Evil 2 war das größte Highlight dieses Jahr. Und jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, was Horror spielt. Obwohl Control könnte schon auch in so eine Mystery-Horror-Richtung
gehen. Neue Remedy, meinst du? Ja.
Von Remedy. Also da versprechen wir sowas wie Alan Wake, so die Richtung.
Ja, ja, bisschen, ne? Erwarte ich auch. Ja.
Das wird, also klar, ein paar Sachen kommen da natürlich noch. Und Blair Witch kommt natürlich auch, ist jetzt nicht so, dass da nichts passiert. Aber es ist irgendwie so ein Zeichen, dass sehr viele Leute einfach Bock auf diese alten Spiele von früher haben, weil die einfach so einen gewissen Charme haben, den heutige Spiele nicht transportieren. Zumal ja so, zum Beispiel so Spiele wie Layers of Fear zum Beispiel, also wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich kenne es nur den ersten, aber das ist halt eigentlich ein Walking Simulator mit sehr guter Atmosphäre. Und früher hat man aber halt viel interagiert noch mit der Umgebung. Das war wirklich auch teilweise Adventure. Man musste also Rätsel lösen und Sachen machen. Und ich glaube, das wollen viele wieder zurückhaben. Das, was Resident Evil 2 halt richtig gut gemacht hat, auf einem sehr großen Niveau, so irgendwie ein kleiner und ein bisschen halt auch vielleicht mit einem anderen Spin außer schon wieder Zombies. Und ich glaube, daher kommt dieser Wunsch. Und es gibt ein paar Leute, die das sehr erfolgreich machen. Also es gibt einen, dieser Typ, der The Glass Staircase macht. Das ist ein einzelner Mensch, der sich ab und zu immer so Artist mit dazu holt, Musiker und so weiter. Und der fährt deswegen extra eine Patreon-Kampagne. Also der arbeitet gleichzeitig an mehreren Spielen, so kleineren experimentellen Horrorspielen. Und macht immer wieder neue Versionen und macht Fehler und arbeitet Community Feedback ein und er kann davon ganz gut auf Patreon leben.
Ja, krass.
Das ist ein gutes Konzept. Also, und er macht wirklich diesen Vintage-Horror. Also, das sieht alles irgendwie halt kacke aus. Aber bewusst kacke. Also, so VHS-Look oder so und halt so PlayStation 1-Grafik.
Ja, wie ich, wenn ich in Outer Wilds mein Mikro
ja, genau.
Und also, ein Meta-Kommentar auf die. Nein,
Quatsch. Aber das wäre wirklich ein gutes Thema. Also, es ist ein Thema, das mich wirklich interessiert und es ist nicht so. Ja, es könnte zufälligerweise sein, dass ich das schon an einigen Stellen gepitcht habe und das ist einfach keine so interessiert. Das pitche ich an euch, wenn euch das interessiert. Sagt mir, ob ich dazu mal eine Sonderfolge machen kann, weil das Thema finde ich super spannend, weil in letzter Zeit ist es jetzt einfach ein bisschen auffälliger geworden, dass sehr viele Leute auch versuchen, diesen Vintage-Look zu machen. Aber das ist
nach der Retro-Geschichte, nach der Retro-Welle probieren die Designer und Designerinnen natürlich auch aus, welchen Retro-Optik-Look kann man noch irgendwie simulieren oder machen. Oder es macht ja auch Spaß, mit so Stilen zu experimentieren. finde ich,
und ist auch gar nicht, ist auch gar nicht so leicht tatsächlich, ne? Eben, weil die, eben. Also man sagt halt, klar, die Grafik ist alt und so, und PlayStation 1 Grafik ist halt, hat halt keine Features. Aber das Problem ist halt eben, dass aktuelle 3D-Editoren alle möglichen Features haben, von Haus aus. Also, wenn, selbst wenn du jetzt einfach nur einen einfachen Würfel da reinsetzt, dann hat der Würfel mehr Shader, mehr Grafik und mehr Bildkorrekturen, als die PlayStation 1 hier hatte. Und das so down zu grain, dass es wirklich so aussieht wie früher, so wie das zum Beispiel, ne? Dieser Ego-Shooter, der zum Jahreswechsel rauskam. Das so hinzukriegen, ist nicht so leicht, wie man vielleicht glaubt. Also es ist tatsächlich ziemlich
schwierig. Wie du auch in dem Cast ja gesagt hast, so diese Verzerrungen von Röhrenmonitoren dann auch noch irgendwie versuchen einzufangen, das ist ja richtig Arbeit. Ja,
oder
dann,
diese perspektiven Verzerrungen, die du durch die Texturen auf der PlayStation 1 hast. Weißt du das noch? Ja, also genau. So, das hatte ja selbst Gran Turismo.
Das meinte ich eigentlich.
Ja, also genau. Wo das so wegknickt, und das ist unheimlich schwer, und das haben nicht so viele hinbekommen. Interessantes Thema. Ja, auf jeden Fall, das Back in 1995 ist ein ist halt ein Spiel aus Japan, was etwas versucht, von der, auch von einer Einzelperson.
PlayStation-Optik dann,
das
oder?
Das ist richtig, das ist eigentlich sogar Sega Saturn-Optik. Okay. Also noch schlechter. Und ihr hört dann am Montag, was wir darüber denken.
Dann auch schon aufgenommen habe ich Ballern, Blut und Bananen, My Friend Petro. Die Folge ist schon im Kasten, habe ich auch schon geschnitten und produziert. Die kommt dann jetzt auch gleich Anfang der nächsten Woche. My Friend Petro, ein neues Spiel von Devolver. Hatten wir ja auch schon hier auf der Gamescom drüber berichtet und hier bei Intern Moin auch schon gesagt, dass wir es spielen. Man hüpft und jumpt durch die Gegend und führt Balletttänze auf, in Zeitlupe, in Bullet Time schießt man den Leuten mit coolen Manövern irgendwie Kugeln in den Kopf. So ein 2,5D-Plattformer habe ich mit Florian Zandt aufgenommen und hört ihr in der nächsten Woche. Dann Le News ist geplant. Gerade findet wieder relativ viel statt, so bei Branchen-News. Also der Fördertopf wurde jetzt von Scheuer von der Bundesregierung irgendwie nicht in den Haushaltsplan 2020 eingeplant, obwohl ja die Industrie jetzt damit gerechnet hat, dass 50 Millionen Fördertopf vom Bund kommen. Da ist jetzt gerade ein bisschen Aufregung in der Entwicklerszene. Und dann gibt es noch Neuigkeiten auf Kickstarter. Gibt es so eine Firma aus Fürth, die ein riesiges Open-World-Spiel machen will. Da gibt es ein bisschen Aufregung. Da versuchen der Robin und ich ein bisschen Ruhe reinzubringen und da mal einen Blick drauf zu werfen, was da los ist. Und Bethesda hat auch Neuigkeiten. Das werden wir auch, glaube ich, noch besprechen. Nämlich Wolfenstein kommt jetzt erstmalig auch mit Hakenkreuzen raus. Also das neue Wolfenstein Youngblood steht ja in den Startlöchern und die VR-Version. Und die USK hat jetzt just diese Woche bekannt gegeben, dass eben die internationale Version auch für die Prüfung eingereicht wurde von Bethesda. Und die internationale Version mit Nazis und verfassungsfeindlichen Symbolen erscheint in Deutschland jetzt auch regulär mit USK 18 Freigabe im Handel. Und das ist dann ein absolutes Novum. Wir hatten das ja letztes Jahr auf der Gamescom, das erste Spiel, das mit Nazis und Hakenkreuzen erschienen ist, auch von der USK freigegeben mit der Sozialadäquanzklausel im Kontext einer kunsthistorischen Betrachtung oder einer satirischen Betrachtung ist es ja in Filmen und Kino und Kunst erlaubt und jetzt eben auch in Videospielen. Und dabei ja die Frage, wird sich Bethesda das auch dann rausnehmen wollen, überhaupt dieses Risiko einzugehen? Und wenn ja, wird es dann auch in der deutschen Version so sein. Und Bethesda hat jetzt eben nebenher beide Versionen entwickelt aus Sicherheitsgründen. Die deutsche Version wird weiterhin mit Regime und diesem anderen Regime-Logo erscheinen, also nicht mit dem Hakenkreuz. Aber die internationale Version wird man jetzt auch regulär in Deutschland kaufen können. Darüber werden wir uns dann auch wahrscheinlich unterhalten. Und was halt jetzt noch so passiert bis zum Tag der Aufnahme, werden wir dann auch noch die News sammeln. Wenn ihr auch noch sachdienliche Hinweise und Vorschläge habt, dann könnt ihr die uns gerne auf dem Discord-Channel im Le-News-Channel schicken an Robin und mir. Und wir nehmen die dann am Montag früh auf. Wird dann wahrscheinlich am Dienstag erscheinen. Genau. Mhm. Dann werden wir beide noch snacken. Wir haben uns schon ein paar Kleinigkeiten zusammengetragen.
Wir dürfen jetzt aber nicht die
Themen verraten. Machen wir nicht.
Wir werden nur Stichpunkte geben.
Da werden wir eine bunte Schüssel voller Leckereien präsentieren.
Genau, also es geht um Samurais.
Oh ja.
Es geht um schöne Science-Fiction-Welten. Mhm. Es geht um Katzen.
Unbedingt.
Und es geht um Busen.
Ja, okay. Katzen und Busen und Planeten im Alpha-Stadium und was war das letzte? Samurais, die sich treffen und schlagen.
Und zwei Dinge davon sind schon mal rund, das ist schon mal gut.
Und am Donnerstag werden wir vielleicht, oder am Donnerstag, Mittwoch, müssen wir mal gucken, werde ich mich mit den zwei Christians wieder zusammensetzen. Zumindest ist das jetzt geplant. Der Termin steht für die Juni-Folge von Wer hat den Gürtel? Unser Kooperationsformat mit Last Game Standing. Da schauen wir uns dann einmal im Monat an, welche Titel sind in diesem Monat erschienen und lassen die Community dann darüber abstimmen, was ist das Spiel des Monats, welche Spiele treten gegeneinander im Ringkampf an sozusagen, steigen in den Ring, und wir werden dann so ein bisschen über alle Spiele nochmal drüber gehen. Die Christians werden wieder sehr viel fluchen, gehe ich mal davon aus, werden wahrscheinlich wieder weniger gespielt haben als ich, und ich versuche den ganzen Laden, den ganzen Bums irgendwie zusammenzuhalten und eine Struktur reinzubringen, habe ich schon wieder sehr viel Bock drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf die beiden. Macht immer sehr viel Spaß, und dann werden wir entscheiden, wer den Titel aus dem Juni haben wird, beziehungsweise werdet ihr das entscheiden. Im Last Game Standing Forum kann man da auch momentan noch voten. Tag der Aufnahme heute ist der 28. Das heißt, bis zum 30. ist noch der Juni. Der findet ja noch, sind die Wahlurnen noch offen sozusagen, und tatsächlich Anno führt momentan. Hätte ich nicht gedacht. Also Outer Wilds war ja mein Kandidat, dass dieser ungewöhnliche Indie-Titel sich den Titel holen wird und Slay the Spire vom Thron schubsen wird. Aber ich denke, Anno wird's werden. Wenn ihr das ändern wollt, dann schaut mal in dem Forum vorbei.
Anno, ja, das ist ja interessant. Hätte ich auch nicht erwartet.
Anno, Mensch, wie kennst du noch diesen Werbeclip mit Sky Dumont, der damals Anno 1404 beworben hat?
Mit dem Mädel.
Ja, genau. Wo er als Opa da ankommt und sagt, Mensch, Anno. Oder irgend so, da sagt irgend so einen ganz typischen Satz.
Anno, das will ich auch, das neue Anno.
Ach ja?
Ja, da können wir jetzt zusammenspielen.
Und unsere eigenen Welten schaffen. Guck mal, was ich hier habe.
Oh, du hast es ja schon. Mann, oh Mann.
Ja?
Das neue Anno, Mann.
Anno 1701. Dieses Computerspiel begeistert alle.
Ich kann das Sky Dumont noch aus der Schule des Manitou, wo er diesen Gauner da gespielt hat. Und das war die also man kann über diesen Film sagen, was man will, aber Sky Dumont als dieser Typ war eins der geilsten Sachen, die ich je in einem deutschen Comedy-Kino gesehen habe, weil das einfach so. Ich weiß nicht, also, ne, Jungs, jetzt holen wir uns alle nochmal ein Eis und dann reiten wir los. Ja. So, und das, da muss ich dran denken, da sag ich so, was macht dieser Typ, was macht dieser Cowboy da? Und bewirbt Anno. So, ich dachte jetzt so, jetzt kauft jeder von euch noch ein Anno und dann holen wir uns ein Eis, Mann, dann spielen wir los.
Das neue Anno, Mann, super. Anno
stimmt, das war so alles so überzeichnet, ja. Ne, so. Ja, und lass uns doch mal ein bisschen Strategie spielen. Ja, Mensch, das neue Anno, das muss ich mir jetzt auch kaufen.
Großartig. Sollten sie eigentlich, also ich finde es komisch, dass Ubisoft oder Bluebyte nicht Sky Dumont wieder fürs neue Anno 1800 geholt hat, um da selbst ironisch Werbung zu machen. Aber vielleicht ist er inzwischen einfach zu teuer geworden.
Mensch, Anno. Mensch, Anno. Geil, es fällt mir ein, ja.
Gut, das war die Vorschau. Dann können wir noch mal kurz ins Archiv gucken. Wir schalten die Folgen ja immer ein Jahr nach der Live-Stellung oder hinter die Paywall, packen wir es dann auch öffentlich ins Archiv. Und zwar die Kalenderwoche 26 von 2018. Da gab es eine LeBrett-Folge. Da haben wir über die Brettspiele Clans of Caledonia, Watson and Holmes, Race to the Newfoundland und das Kinderspiel des Jahres gesprochen. Dann hatten wir Flashback 25th Anniversary Edition. Da war, glaube ich, war da nicht der Jan Wallender zu Gast, glaube ich sogar? Das kann sein, ja. Ich erinnere mich dran. Flashback, der alte Klassiker, da war eine Anniversary-Edition zur 25. Jubiläum. Dann Laser League ist leider ziemlich gefloppt. So ein Multiplayer-Titel, der so ein bisschen an E-Sport-Gefilde rumstochern wollte. Hat es leider irgendwie auch nicht geschafft. Kennt heute kein Mensch mehr, könnt ihr mal reinhören. Und Luminous Remastered hatten wir besprochen. Du warst außerdem noch in Dortmund auf der Pokémon Go Safari Zone. Die nähert sich jetzt übrigens. Die findet demnächst auch wieder in Dortmund statt.
Nee, stopp.
Pokémon Go?
Stopp.
Was denn?
Stopp. Was denn? Jetzt kommt? Nein, was jetzt? Also ja, ich war auf der Safari Zone. Und ja, es kommt eine Pokémon-Veranstaltung, aber es ist nicht die Safari Zone.
Aber es ist wieder ein großes Community-Treffen in Dortmund.
Es ist irgend so ein Pokémon-Festival-Geschissel, irgendwas. Aber
es ist im Endeffekt das Gleiche. Es heißt nur anders,
oder? Ja, aber es ist nicht die Safari. Aber ich glaube, das ist den Pokémon-Fans schon wichtig, dass man das sagt. Ja, also das kann schon sein, dass hier Menschen zuhören, die sagen, nein, nein, nein. Hier werden sollten keine Veranstaltungen. Das ist nicht Pokémon Go Safari. Die Safari ist ja so eine Veranstaltung, wo es irgendwie nur spezielle Pokémon irgendwie noch gibt und so. Und ich weiß nicht genau, was sie diesmal geplant haben, aber diesmal geht es auch mehrere Tage. Es geht nämlich statt zwei, geht es vier Tage.
Und ich sag's dir ganz genau. Der Pokémon Go Community Day am 21. Juli, die Hytropie Extravaganza.
Die what?
Das heißt einfach nur Community Day, aber irgendwie geht es diesmal um Wasser. Wasser-Pokémon Hydropie steht da im Fokus und den kann man da irgendwie fangen. Heißt einfach nur Community Day und nicht Safari. Wahrscheinlich hatte das letztes Mal einfach so ein Safari-Thema und diesmal sind es halt die Wasser-Pokémon.
Ja, aber die Safari gibt's, glaube ich, dann, die gab es schon öfter. Also das gab's.
Ich kenne mich da nicht, es tut mir leid. Ich bin jetzt eher so im Harry Potter-Fieber, ja. Ich bin jetzt da im neuen Wizards Unite unterwegs. Ich brauche keine Pokémon mehr fangen. Ich fange jetzt.
Bist du Harry Potter-Fan? Hast du es gerne geguckt?
Ich war da eigentlich schon zu alt, aber ich habe die Bücher, als die neu rauskamen, auf Englisch gelesen und da war ich gerade frisch mit meiner Frau zusammen und dann haben wir uns die englischen Harry Potter immer geschenkt und jedes Jahr immer dann den neuen Harry Potter gelesen. Deswegen habe ich da schon eine Verbindung zu Harry Potter. Mhm. Ja, ich fand die ganz cool zu lesen.
Ich kenne jetzt nur die Filme, also ich habe versucht, das erste Buch zu lesen, damals, als es rauskam, aber es war mir zu einfach formuliert, weil es ja auch für Kinder gemacht war. Deswegen habe ich das.
Eben, deswegen habe ich es auf Englisch gelesen und das war dann ideal.
Das war besser, war es auf Englisch? War das nur die deutsche Übersetzung? Oder? Ja.
Weiß nicht, aber dadurch fühlt es sich halt nicht ganz so nach Kinderbuch an, wenn man es in der Fremdsprache liest.
Aber ich habe die Filme alle sehr gerne gesehen und bin da auch quasi so ein bisschen mit aufgewachsen. Also war dann schon älter, als der erste Film kam, aber trotzdem macht man ja diese Entwicklung dann irgendwie so mit. Und kann man das so sagen? Ich weiß nicht, bin ich der Ultra-Fan, aber ich finde Harry Potter schon cool.
Ich finde, es klaut sich halt sehr viel aus anderen Fantasy-Sachen, natürlich, klar.
Who the fuck cares?
Aber es ist eine gute
Darüber Mischung. Reden wir jetzt mal gar nicht. Im Ernst, nein, das ist einfach eine schöne, also ich finde, es ist eine, klar, es nimmt sich ein paar Sachen aus anderen Fantasy-Sachen her. Ich finde es aber gar nicht, das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde diesen Anspruch, dass alles neu sein muss, nicht richtig.
Ich finde, was sie halt gut geschafft hat, ist halt so dieses Coming of Age zu verbinden mit irgendwie packenden und lustigen Fantasy-Geschichten und die schöne Magie.
Außer Motherfucking Snape.
Ja, genau.
Also der ist ja in dem Film der Oberkracher. Und ich finde aber auch, das finde auch geil, dass die Filme konsequent diese Downward-Spiral machen. Also dass es immer düsterer wird und dass es immer horrormäßiger wird. Und du schon so beim fünften Film oder so denkst so, alter Falter, das hat doch jetzt gar nichts mehr mit dem Harry Potter zu tun, dass ich irgendwie beim ersten Film gesehen habe. Der erste Film noch so unschuldig, Harry Potter kommt da irgendwo rein. Oh, geil. Leuchtende Kerzen, Typen mit langen Bärten, das ist ja alles super. Und am Ende ist es total düster und mega abgefuckt. Und Snape schneidet Menschen auf oder lässt sie von Schlangen fressen und großartig. So. Das ist
also gerade die letzten beiden Filme sind wirklich düster. Die Bücher waren da auch schon so. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wie kommen die jetzt von Pokémon auf Harry Potter? Weil ich tatsächlich wirklich gar, das hat einen Spielekontext, weil Niantic, die Firma hinter Pokémon Go, eben jetzt auch Wizards Unite programmiert und zur Verfügung gestellt hat, zusammen mit Warner, die Harry Potter Lizenz haben und quasi Pokémon Go mit Harry Potter Thema rausgebracht haben. Also jetzt seit dieser Woche ist es aktiv in Deutschland. Man kann jetzt genauso wie bei Pokémon Go eben mit Harry Potter Wizards Unite auf der App rumlaufen und Magiespuren in der Muggelwelt einsammeln und Tränke brauen in der Muggelwelt. Die Menschen heißen doch Muggles.
Heißt es nicht Muggel?
Ja, ich habe es auch auf Englisch gelesen. Muggel, ja, von mir aus. Hermine heißt auch nicht Hermine, die heißt Hermione. So, Punkt. Man läuft dann da rum und sammelt dann eben Magiespuren ein. Ich bin am Überlegen, ob ich da noch eine Folge zu mache. Der Sebo von IGN, der ist da auch irgendwie gerade dran und wir haben schon uns überlegt, da eine Folge zu machen, wenn es gut ist. Ich habe Pokémon Go relativ schnell wieder aufgegeben, weil ich einfach nicht so drin bin. Ich bin mal gespannt, ob mich jetzt diese Mobile-App von Wizards Unite irgendwie länger fesselt. Bis jetzt nehme ich die ganz gerne mit, wenn ich irgendwie mit dem Hund spazieren gehe.
Also für dich ist es eher so Pokémon No,
genau.
Aber Harry Potter genau. Go.
Aber Harry Potter Go haben
sie nicht genannt. Das ist der geheime Untertitel. Wenn du nämlich auf der Webseite den Text darunter markierst, der eigentlich weiß ist,
was aber ganz tatsächlich, was wirklich sehr witzig ist, dass es nach den Büchern spielt. Also man sieht dann Hermione, Ron und Harry als Erwachsene, die in dem Ministerium arbeiten und dich quasi beauftragen, diese Magiespuren wieder zu finden und einzusammeln. Also es führt quasi die Geschichte jetzt weiter. Und es hat im Gegensatz zu Pokémon Go tatsächlich eine Story, in Anführungszeichen.
Ja. Jetzt bin ich tatsächlich nicht ganz up to date, aber da gibt's doch jetzt auch zwei Filme, die vor Harry Potter spielen, oder? Das mit diesen Tierwelten-Dings? Genau, aber die spielen 100 Jahre oder sowas
Die vor, spielen zu
oder?
Der Zeit, als Dumbledore noch ein junger, junger Student war, so im Endeffekt.
Ach so, also gar nicht 100 Jahre, sondern 50
ja, oder ja, genau, ja.
60, 70.
In Harry Potter selber haben die ein Lehrbuch über diese magischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das haben die im Unterricht. Und wie dieses Buch entstanden ist, also quasi der Schreiber, der diese Wesen gesucht und protokolliert hat, der ist dort die Hauptrolle. Die habe ich aber auch tatsächlich noch nicht gesehen. Aber
ich habe die auch noch nicht gesehen, aber ich bin ein großer Fan von dem Hauptdarsteller, ja. Dessen Name mir nicht einfällt, aber der hat so ein total auffälliges Aussehen und den habe ich in zwei, drei anderen Filmen gesehen und fand den total cool. Aber ich habe die auch noch nicht geguckt. Einfach nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe, sondern Zeit und dann irgendwann vergessen, dass die existieren. Aber ich glaube, mittlerweile ist der zweite Film auch auf Heimvideo, also kann man sich ausleihen, glaube ich, mittlerweile. Also wäre eigentlich nur, boah, jetzt kriegst du langsam wieder Bock. Ich glaube,
ja, ich dieses Wochenende. Glaube ich, mache ich auch, ja. Sehr schön.
Ja.
Gut, wir schweifen ab. Das war's mit Intern Moin. Archiv hatten wir, Vorschau hatten wir und Rückblick hatten wir. Und wenn ihr uns begleiten wollt nächste Woche, dann schaut mal vorbei bei steadyhq.com/insertmoin. Da könnt ihr euch ein Abo klicken für 5 Euro im Monat. Bekommt ihr dann alle Folgen zugeschickt in euren Podcatcher eurer Wahl. Ihr bekommt dann dort einen persönlichen RSS-Link. Den könnt ihr dann in euren Podcatcher installieren, importieren und dann bekommt ihr diese Folgen jeden Tag per Push-Notification und verpasst keine Folge mehr. Und ihr könnt natürlich auch direkt auf der Webseite hören oder uns auf patreon.com/insertmoin supporten, wenn ihr dort schon einen Account habt. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass man bei Steady auch per Bankeinzug zahlen kann oder ein Jahresabo abschließen kann. Dann habt ihr es direkt von der Backe, habt uns dauerhaft unterstützt und wir können weiter fleißig podcasten. Würden wir uns sehr freuen. Und weil Monatsende ist, nochmal die Erinnerung, einmal im Monat wäre es gut, wenn ihr auf twitch.tv/insertmoin das Prime-Abo erneuert, was ihr automatisch bekommt, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid. Dann seid ihr auch Twitch-Prime-Kunde. Dann könnt ihr dort klicken, uns dort kostenlos abonnieren und wir bekommen dann von Amazon eine kleine Gutschrift für diese Prime-Abos und auch das würde uns sehr, sehr helfen. Vielen lieben Dank an alle, die da immer fleißig dran denken, sich Reminder im Kalender setzen und am Monatsende einmal das Twitch-Prime-Abo erneuern. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Und bis morgen.
Und wenn ihr mal Harry Potter bzw. Daniel Radcliffe in einer sehr komischen Rolle sehen wollt, müsst ihr Swiss Army Man gucken.
Das ist da, wo er die pupsende Leiche spielt.
Ja. Aber der Film ist wirklich gut. Es klingt nicht danach und ihr werdet euch die ersten 10 Minuten fragen, what the fuck gucke ich da eigentlich? Aber es ist ein großartiger Film. Und wo Daniel Radcliffe in einem Soundtrack zusammen mit dem anderen Hauptdarsteller wird getragen von zwei Charakteren, die Hauptrolle spielen, die singen beide den Soundtrack a cappella. Ist ein hammergeiler Film. So, wollte ich nur mal so sagen. Also, ne, wenn ihr dieses Harry Potter-Image loswerden wollt oder wenn ihr schon immer mal Harry Potter als pupsende Leichen sehen wollt, es ist der perfekte Film.
Ich habe mich genau deswegen nicht getraut, den Film zu gucken.
Der ist auch gar nicht so makaber, wie das jetzt klingt. Der ist ab 12 freigegeben, weil der ist halt eine absurde Komödie. Der ist wirklich gut. Kennt ihr dieses Musikvideo, wo diese Typen so ekstatisch tanzen und durch die Stockwerke fallen? Wie heißt denn das? Das ist so ein Elektrosong. Und dann lässt sich jemand von einem Hochhausdach so von Etage zu Etage fallen und nimmt immer jede Person, die da wohnt, mit dem Tanz so mit. Und dann am Ende landen sie natürlich dann im Partykeller und tanzen alle.
Nein,
okay. Und von diesen Regisseuren, die heißen beide Daniels mit Vornamen, deswegen werden die in den Credits auch einfach nur Daniels genannt, die haben diesen Film gemacht. Und dieser Film hat total kontroverse Reaktionen hervorgebracht. Die einen Kritiker haben geschrieben, das ist die größte Scheiße, die sie je gesehen haben. Und die andere Hälfte hat gesagt, und zu der Hälfte zähle ich, das ist einer der geilsten Filme, die sie je gesehen haben. Also, ne, ich meine nur, also wenn ihr Daniel Kirsch mal in etwas anderem sehen wollt, dann guckt euch Swiss Army Man an. Ich glaube, den gibt's auf Amazon Prime. So in dem Prime-Programm lohnt sich auf jeden Fall.
So. Die Filmtipps mit Micha zum Abschluss.
Ja.
Sollten wir fix einführen. Filmtipps mit Micha.
Ja, das ist ja bestimmt ein winziges Format. Also genug Filme gucken wir auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, ja. Also du, ja. Ich mache dann die Serientipps.
Stimmt, du guckst mehr Serien. Ja.
Alles klar. Bis nächste Woche, bis Montag und viel Spaß mit Cadence of Hyrule morgen bei der Folge der Woche und wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut.
Schönes Wochenende. Viel Spaß. Ciao.
Tschüss.